Gut, wir sind in Kapitel 5, wir sind beim Thema Auflösbarkeit und was wir bisher so gemacht haben, war, dass wir einerseits uns die Definition angeschaut haben, Beispiele und zum Teil elementare Eigenschaften auflösbarer Gruppen, dass wir dann ähnlich wie bei Nilpotenz uns verschiedene Möglichkeiten überlegt haben, wie man Auflösbarkeit erkennen kann. Umgekehrt heißt es ja auch, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, wie man Auflösbarkeit benutzen kann durch diese Charakterisierung. Und dann haben wir schon so ein paar erste Besonderheiten kennengelernt bei auflösbaren Gruppen, nämlich zum Beispiel, dass minimale Normalteiler immer elementar-abelsche P-Gruppen sind für irgendwelche Primzahlen P. Als nächstes möchte ich mir gerne die Fitting-Untergruppe von auflösbaren Gruppen mit Ihnen gemeinsam anschauen und möchte begründen, warum die für die Struktur auflösbarer Gruppen eine so wichtige Rolle spielt. Das ist Satz 5-6. Noch sieht es bei Ihnen so ganz okay aus mit dem Licht. Bitte beschweren Sie sich, wenn ich da noch irgendwas anmachen soll. So. Raumbeleuchtung. Na gut, wir beginnen mit einer auflösbaren Gruppe G. Dass der Zentralisator von der Fitting-Gruppe genau das Zentrum der Fitting-Gruppe ist. Daraus folgt etwas, und das schreibe ich hin, weil es eine wirklich wichtige Aussage ist über auflösbare Gruppen. Insbesondere ist G modulo Zentrum von der F an G. Zu einer Untergruppe der Automorphismengruppe von F von G. Hier muss ich gleich mal ein bisschen was erklären, aber erstmal möchte ich ein extremes Beispiel zur Motivation angeben. Könnte ja sein, dass F von G einfach nur eine P-Gruppe ist. F von G ist nilpotent, direktes Produkt der größten P-Potenz-Normalteiler von G und es könnte sein, dass da nur eine Primzahl vorkommt, nennen wir sie P. Machen wir es noch extremer, es ist nicht nur eine P-Gruppe, es ist eine elementar-abelsche P-Gruppe. Vielleicht ist F von G einfach nur so eine Gruppe der Ordnung P hoch 3. Eine elementar-abelsche Gruppe der P hoch 3 können wir modellieren, wir können damit so arbeiten, wie mit einem dreidimensionalen Vektorraum über einem Körper mit P-Elementen. Die Automorphismengruppe von sowas kennen wir. Dann können wir also plötzlich hier ein möglicherweise ziemlich großes Stückchen innerhalb der Gruppe G, nämlich diese Faktorgruppe, verstehen als im Wesentlichen Matrixgruppe der entsprechenden Größe über den entsprechenden Körper. Da haben wir dann also auf einmal sehr viel Information. Wir haben hier unten so ein kleines P-Stückchen, Zentrum von F von G wäre in dem Fall einfach F von G selber, ist ja abelisch. Dann kann man sich die Gruppe also vorstellen wie unten so ein P hoch 3, also quasi so ein Vektorraum, so ein dreidimensionaler, und darüber irgendwas, was darauf Automorphismen macht. Und plötzlich ist die Lage ziemlich klar. Okay, könnte man meinen, ist dann auch nicht immer so klar, aber auf jeden Fall haben wir dann viel mehr Informationen als vorher. Was reicht? Wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Und warum ist das hier sinnvoll, was da steht? Warum ist das nicht nur einfach irgendeine Menge? Naja, die Fitting-Gruppe ist ein Normalteiler, das Zentrum davon. Oder sogar charakteristisch. Das Zentrum davon dann auch wieder. Wir haben also insgesamt eine charakteristische Untergruppe von G stehen und deswegen auch ein Normalteiler von G. Das ist also wirklich eine Faktorgruppe und nicht einfach nur eine Menge von Nebenklassen. So. Warum folgt aus dem ersten das zweite? Naja, G wirkt per Konjugation auf der Fitting-Gruppe und bewirkt also darauf Automorphismen. Was für Automorphismen sind das? Na, es gibt die langweiligen und die nicht langweiligen. Die langweiligen sind die Automorphismen, die nichts tun, die also jeden Punkt in der Untergruppe fixieren bei Konjugation. Das sind genau die, die diese Untergruppe zentralisieren. Die liegen also in diesem Zentralisator drin. Das sind die Elemente, die langweilige Automorphismen bewirken, quasi die Identität. Diese Aussage hier sagt uns, dass wenn wir das ausfaktorisieren, das Zentrum, dass dann die Elemente dieser Faktorgruppe
interessante Automorphismen interessieren. Und so kommt es raus, dass wir hier einen Isomorphismus finden, hinein in diese Automorphismengruppe. Da erwischen wir möglicherweise nicht alles, aber auf jeden Fall landen wir hier drin. Wir haben eine treue Wirkung dieser Gruppe, G-Modulo-Zentrum der Fitting-Gruppe, auf der Fitting-Gruppe. Das heißt, wir können dann wirklich über Automorphismen sprechen und müssen uns keine Gedanken machen, dass da ständig die Identität induziert wird bei Konditionen. Okay, und das ist ganz allgemein so, wenn ich eine Gruppe normalisiere, dann bewirkt die Faktorgruppe Modulo den Zentralisator der Gruppe Automorphismen darauf. Das heißt, ich kann einen Isomorphismus definieren von dieser Gruppe hinein in die Automorphismengruppe der Gruppe, um die es dann geht. Und ich werde Sie am Ende des Beweises nochmal treuherzig anschauen, damit Sie mir sagen können, ob Sie sich wünschen, dass ich nochmal genau erkläre, wie man jetzt einen solchen Isomorphismus wirklich hinschreiben würde, also wie man den definieren würde, für den Fall, dass Ihnen diese Aussage ist isomorph zu schwammig ist. Okay? Jetzt wollte ich erstmal motivieren, dass diese letzte Aussage tatsächlich aus dem folgt, was wir davor behauptet haben. Und jetzt zeigen wir die Aussage, um die es geht, nämlich, dass die Fitting-Gruppe ihren eigenen Zentralisator enthält. Das ist im Wesentlichen das, was da steht. In nicht auflösbaren Gruppen ist es übrigens im Allgemeinen falsch, aber darum kümmern wir uns später. Gut, was ist, mal sehen. Da steht eine Gleichheit, vielleicht ist der eine Richtung klar. Wir gucken mal. Das Zentrum der Fitting-Gruppe zentralisiert die Fitting-Gruppe, liegt also da auf der linken Seite drin. Das ist die Richtung, um die wir uns nicht kümmern müssen. Die andere ist die interessante. Jetzt kommen wir also ein bisschen Notation. Ich glaube, ich habe den Zentralisator ganz kreativ C genannt. Genau. Sein F, die Fitting-Gruppe, dann ist das Zentrum offensichtlich interessant, das heißt Z, und der Zentralisator heißt C. Wir zeigen, weil das andere klar ist, nur, dass C enthalten ist in Z. Und wir machen das, indem wir uns die Faktorgruppe anschauen, C modulo Z, und wir zeigen, dass diese Gruppe trivial ist. Wenn wir das gezeigt haben, dann bedeutet das, dass C in dem rausfaktorisierten Normalteil da drin liegt. Dazu sei C mehr, definiert als C modulo Z. Und unser Ziel ist jetzt zu zeigen, dass C quer gleich 1 ist. Und wenn ich hier 1 hinschreibe, meine ich das neutrale Element in der Gruppe C quer, Entschuldigung, also das neutrale Element in dieser Faktorgruppe. Zunächst mal halten wir fest, dass G auflösbar ist. Jede Untergruppe von G ist auflösbar, also auch C. Jede Faktorgruppe einer auflösbaren Gruppe ist auflösbar, deswegen ist C quer auflösbar. Und wir nehmen an, dass C quer nicht 1 ist, dann kommen zu einem Widerspruch. Ja, was ist da los? Jetzt haben wir so eine auflösbare Gruppe, die ist nicht trivial. Und wir können ja mal gucken, was wir schon so wissen. Zum Beispiel wissen wir, dass in auflösbaren Gruppen minimale Normalteiler elementarische P-Gruppen. Können wir uns doch mal minimalen Normalteiler hierher nehmen. Irgendwas Interessantes wird da sein. C quer ist ja nicht trivial. Also nehmen wir uns doch mal, was machen wir denn mal? Wir finden jetzt einen minimalen Normalteiler, der ist eine elementarische P-Gruppe für irgendein P. Und ein Normalteiler liegt also in dem dazugehörigen OP von C quer. Anders gesagt, finden wir jetzt eine Primzahl P derart, dass OP von C quer nicht 1 ist. Okay? Irgendwelche Primteile der Gruppenordnung muss es geben, sonst wäre ja C quer nicht 1. Irgendeine Primzahl müssen wir sehen bei einem minimalen Normalteiler. Dann nennen wir die einfach P. Dieser minimale Normalteiler liegt dann in OP von C quer, also ist das nicht 1. So finden wir etwas nicht Triviales, was eine P-Gruppe ist und womit wir jetzt weiterarbeiten können. Ich fange mit dem vollen Urbild an. Also wenn ich jetzt hier in der Gruppe C quer bin, dann habe ich ja dieses P. Dem könnte ich jetzt irgendeinen Namen geben. Ich möchte aber anfangen in der Gruppe C und möchte mir da eine Gruppe hernehmen, die möglichst groß ist und so, dass das Bild dieses OP von C quer wird. Ich fange also jetzt nochmal in C an. Und wenn ich jetzt quasi rückwärts denke, also in Richtung eines vollen Urbilds, dann wähle ich jetzt eine Untergruppe von C aus, die den Normalteiler enthält, den wir rausfaktorisieren. Das ist in diesem Fall Z. Sei also Z enthalten in P, enthalten in C, so, dass das Bild von P in der Faktorgruppe, also P quer, genau dieses OP von C quer ist. Warum erkläre ich das so kompliziert? Naja, man könnte als Urbild auch eine P-Gruppe nehmen, irgendeine passende und die mit Z multiplizieren und dann ist das Bild halt das. Aber ich möchte, dass das Z in P schon drin liegt. Ich möchte nicht drüber nachdenken müssen, ob man immer noch mit Z multiplizieren muss. Das bedeutet aber, dass dieses P, auch wenn es groß P heißt, möglicherweise keine Klein-P-Gruppe ist. Also Vorsicht an der Stelle, wir wissen nicht bei Z, was da für Primfaktoren rumlaufen bei der Gruppenordnung. Und es könnte also sein, dass dieses volle Urbild P keine P-Gruppe ist. Das Bild P quer ist eine, haben wir extra so gewählt. Was noch? Durch die Wahl ist P das volle Urbild von P quer. Und P quer ist OP von C quer, also insbesondere ein Normalteiler von C quer. Und wenn ich das volle Urbild eines Normalteilers nehme, wenn ich also in einer Faktorgruppe anfange, einen Normalteiler habe und dann das volle Urbild nehme, dann ist das volle Urbild ein Normalteiler. Deswegen ist P normal in C. Frage?
Was ist mit dem vollen Urbild gemeint?
Oh, darüber haben wir doch schon mal gesprochen. Aber ich mache gerne meine Podcast-Folge dazu.
Also ich war 2 Wochen nicht da wegen Corona. Kann sein, dass was da war.
Ja.
Also es ist schon mal aufgetreten, da hatte ich mir auch was annotiert. Das habe ich nämlich nicht verstanden.
Vielen Dank, dass Sie nachfragen. Wenn ich mache kurz einen Ausflug, okay? Ja, Abstecher. Immer dann, wenn ich einen Normalteiler N habe von einer Gruppe G und ich gehe jetzt in die Faktorgruppe G und N, dann habe ich, wenn ich hier anfange mit so einer Untergruppe A von G, ja die Möglichkeit, die abzubilden mit dem natürlichen Homomorphismus in diese Faktorgruppe. Und das bedeutet, ich nehme die Elemente aus A, also ein kleines A aus A, und das wird abgebildet auf, ich nenne den natürlichen Homomorphismus jetzt mal kurz, ich nenne ihn mal quer, weil wir quer da jetzt auch benutzen, quer. A quer ist definiert als die von A repräsentierte Nebenklasse. Und ich schreibe meistens Sechsnebenklassen hin, also Namen. Natrium. Was ist jetzt A groß A quer? Naja, das ist die Menge all dieser Bilder. Das ist eine Untergruppe dieser Faktorgruppe. Und wenn ich die jetzt hinschreibe, naja, man könnte meinen, es ist A modulo N. Aber Vorsicht, man kann diesen Normalteil ja nur rausfaktorisieren aus Gruppen, die den auch enthalten. Und deswegen ist das Bild AN modulo N. Also die Menge all dieser Bilder, das ist genau das. Das ist das, was rauskommt, wenn ich alle Nebenklassen betrachte von Elementen, wo die Repräsentanten aus A kommen, beziehungsweise aus dem Produkt A mal N. Denn ich kann ja A verändern, indem ich es mit einem Element aus dem Normalteiler multipliziere und bekomme trotzdem die gleiche Nebenklasse. Deswegen ist hier das Bild AN modulo N. Ich kann hier alle Repräsentanten nehmen, nicht nur die Elemente aus A, sondern auch multipliziert mit irgendwas in N. Und das ist nämlich jetzt genau das Ding. Wenn ich jetzt umgekehrt gucke, wenn ich in der Faktorgruppe anfange zu schauen, dann kann es mir passieren, wenn ich jetzt rückwärts gehen will und nach einem Urbild suche, dass ich dann quasi vergesse, dass ich durch Multiplikation mit Elementen aus N ja das Bild nicht verändere. Und dann könnte es sein, dass ich da etwas hinschreibe als Urbild, was nur ein mögliches Urbild ist, aber es könnte noch andere geben. Beispiel, wenn ich in der Summe 3 in die Faktorgruppe gehe, modulo der Alt 3, wenn ich also das Erzeugnis eines Dreizyklus rausfaktorisiere, dann kann ich ja sagen, ich nehme zum Beispiel, ich nehme die Transposition 1, 2 und bilde die ab in diese Faktorgruppe, das heißt 1, 2 quer ist dann 3, 3 mal 1, 2, diese Nebenklasse. Jetzt frage ich nach einem Urbild. Klar ist 1, 2 ein Urbild, aber 2, 3 und 1, 3 sind auch Urbilder. Da kommt die gleiche Nebenklasse raus, wenn ich die als Repräsentanten nehme. Dazu muss ich mir halt alle Produkte hinschreiben und dann sehe ich, das sind die gleichen Mengen, egal ob ich hier rechts 1, 2 oder 2, 3 oder 1, 3 stehen habe. Das ist ein sehr konkretes Beispiel und das hilft vielleicht auch, das Konzept zu verstehen, wenn Sie sich das genauer angucken und wenn Sie wollen, dann fragen Sie mich später nochmal dazu. Denn da muss man tatsächlich also dreimal das ins Gehirn rum, so ich jedenfalls. Und hier habe ich jetzt ein Element abgebildet, aber ich könnte stattdessen ja die davon erzeugte Gruppe nehmen und abbilden. Und dann wäre total klar, was da passiert. Wenn ich die davon erzeugte Gruppe abbilde, lande ich da in der Faktorgruppe. Und wenn ich versuche zurückzugehen, habe ich jetzt auf einmal drei Auswahlmöglichkeiten, was die Urbildgruppe sein könnte, mindestens. Also wenn ich auch noch zwei haben will. Ich könnte das Erzeugnis von dieser Transposition nehmen, aber ich könnte auch die beiden anderen auswählen und die wären als Urbilder auch okay. Und der Grund ist, dass wenn ich die mit der alternierenden Gruppe multipliziere, die gleiche Menge an Elementen rauskommt. Deswegen sind Urbilder, wenn ich so zurückgehe aus der Faktorgruppe, nicht eindeutig. Ich habe da normalerweise eine Auswahl. Aber in dem Moment, wo ich den kompletten Normalteiler dran multipliziere, den ich rausfaktorisiert habe, entsteht quasi das größtmögliche Urbild, das ich mir hätte aussuchen können. Und das ist dann eindeutig. Da liegen alle anderen Urbilder, die ich hätte nehmen können, drin. Und an diesem Beispiel können Sie sich das klar machen. Probieren Sie es. Und fragen Sie mich, wenn da irgendwo noch was auftaucht, dann mache ich eine Podcast-Folge nur dazu. Nur zu Faktorgruppe und Urbild und vollem Urbild und so. Denn es ist, ich verstehe, dass es im Moment dauert. Aber wichtig ist, sich zu merken, erstens, Urbilder da sind im Allgemeinen nicht eindeutig. Zweitens, man findet ein eindeutiges, größtes Urbild, in dem man eins nimmt und dann mit dem Normalteiler multipliziert, den man rausfaktorisiert hat. Dann ist man auf der sicheren Seite. Das ist das sogenannte volle Urbild.
Okay, danke.
Ja, das war jetzt ganz viel Abschweifen, aber ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, dass ich es zugetextet habe. Ja. Okay, gucken Sie sich das Beispiel an.
Ja.
Und schauen Sie, wo dann da noch Fragen bleiben und dann kann ich darauf nochmal zurückkommen. Wem hat das jetzt noch geholfen? Sehen Sie? Okay, jetzt nicht mehr, aber das waren mehrere Hände. Das ist total wichtig, auch wenn Sie denken, das ist super banal. Nein, bitte fragen Sie immer und bremsen mich, denn Sie sehen ja, vor Begeisterung werde ich dann auch manchmal irgendwie zu schnell. Bremsen mich, ich wette, da sind jedes Mal zwei, drei Leute, die sich total freuen, die gleiche Frage haben. Machen wir weiter. Dieses P ist jetzt genau sowas. Ne? Ich hätte andere Gruppen nehmen können, aber dadurch, dass das Z da drin liegen soll, wird das jetzt so ein volles Urbild. Und deswegen, das ist dann auch was ich in diese Podcast-Folge packen könnte, wenn Sie wollen, dass ich da noch mehr zu mache. Dieses Konzept des vollen Urbilds sorgt dafür, dass gewisse Eigenschaften, die man in der Faktorgruppe hat, dann plötzlich im Urbild auch da sind. Zum Beispiel ist es so, dass wenn ich einen Normalteil an einer Faktorgruppe habe und dann zurückgehe und mir ein Urbild angucke, dass dann das Urbild, wenn ich irgendeins nehme, nicht unbedingt ein Normalteiler ist. Sowas kann passieren. Das volle Urbild ist ein Normalteiler. Und da gibt es noch andere Sachen, die da passieren können. Sie merken schon, so eine Podcast-Folge könnte etwas länger werden, aber ich hätte dabei Spaß. Machen wir es noch ein bisschen stärker. Erstmal schreibe ich hin, was ich gesagt habe. Da die quer, normal C quer ist, ist dann P normal C, Stichwort von das Urbild. Sogar noch stärker, es ist sogar charakteristisch, die OPs sind charakteristisch, also ist P quer charakteristisch in C quer, also ist auch P charakteristisch in C. C ist ein Normalteiler der großen Gruppe. Warum? Weil die Fittinggruppe normal ist. Zentralisatoren von Normalteilern sind Normalteiler der großen Gruppe. Das ist auch so ein Ding, über das ich dann beliebig lange sprechen kann, wenn Sie möchten, in einer Podcast-Folge. Das sind alles so Gruppengrundlagen irgendwie. Und charakteristische Untergruppen von Normalteilern sind normal der großen Gruppe. Also gilt, P ist normal in G. Und dann würde ich gerne noch argumentieren, dass irgendwas nilpotent ist. Also gucken wir mal. Wovon wissen wir denn, dass es nilpotent ist? Ja gut, die Fitting-Gruppe, okay. Was noch? Hier dieses P quer, das ist ja eine P-Gruppe in dieser Faktorgruppe C quer. Und P-Gruppen sind nilpotent, also ist P quer nilpotent. Ich möchte gerne darauf hinaus, dass P nilpotent ist. Aber, ja, wie machen wir das? Bei P quer weiß ich was. P quer ist eine Faktorgruppe, nämlich P modulo Z. Jetzt habe ich also so eine nilpotente Faktorgruppe. Und wie könnte ich jetzt argumentieren, um herauszufinden, dass die große Gruppe nilpotent ist? Da gab es einen Satz oder Lemma. Bei Nilpotenz ist es so, wenn man einen Normalteiler hat mit nilpotenter Faktorgruppe, dann kann man auf die Nilpotenz der ganzen Gruppe schließen, wenn der Normalteiler im Zentrum liegt. Im Allgemeinen nicht, aber wenn er im Zentrum liegt, dann schon. Also gucken wir doch jetzt einfach mal, wo liegt denn dieses Z? Naja, Z zentralisiert F, liegt also in C und liegt, genau, P liegt in C, deswegen liegt Z im Zentrum von P. Ich schreibe das nochmal ein bisschen genauer hin. Z liegt, ja, wo liegt das? Es liegt einerseits in F, weil es ja das Zentrum von F ist, also liegt es da drin. Wo liegt es noch? Es liegt in P und deswegen auch in C. Es liegt also gleichzeitig in F und in C, zentralisiert also alle Elemente in C und deswegen auch die in P, denn die liegen ja in C drin. Also liegt das im Zentrum von P. Und dann kommt unser Lemma, genau das, was ich gerade schon erwähnt habe. Wir haben jetzt hier einen Normalteiler im Zentrum und die Faktorgruppe ist nilpotent, also können wir Lemma 4,4 benutzen. P quer ist nämlich einfach P modulo Z. Und mit Lemma 4,4 ist dann P nilpotent. Liegt also wo? Moment, wir haben hier P ist ein Normalteiler von G und P ist nilpotent. Die nilpotenten Normalteiler liegen alle in der Fitting-Gruppe, also ist P enthalten in F. Jetzt liegt P also wo? Na, einerseits liegt es in C, also im Zentralisator von F. Andererseits liegt es in F selber. Und wenn etwas in F liegt und F zentralisiert, dann liegt es im Zentrum von F. Insgesamt ist P enthalten in F zwischen C enthalten in Z. Widerspruch. Also wenn die Gruppe, deren Bild in der Faktorgruppe ich bilden möchte, in dem Normalteiler liegt, den ich rausfaktorisiere, dann ist das Bild in der Faktorgruppe 1. Aber irgendwo da oben steht, dass OP von C quer ungleich 1 ist. Das heißt, dieses P quer war ungleich 1. Und das ist jetzt nicht kompatibel. Das jetzt aus. Frage, einfach weil ich immer zwischendurch das Gefühl habe, ich bin irgendwie zu schnell mit diesen kleinen Argumenten. Also kleine Sachen heißt, entweder denke ich gar nicht drüber nach oder nur so eine Zehntelsekunde. Und ich glaube, wenn das einmal passiert, ist es okay, aber wenn das so fünfmal nacheinander passiert, dann ist es nicht okay, jedenfalls für die meisten hier im Raum. Und ich möchte deswegen immer wieder selber mich so ein bisschen bremsen und nochmal nachfragen. Zum Beispiel hier am Ende mit dem Isomorph zu einer Untergruppe, ob da jemand sich wünscht, dass ich das nochmal genauer erkläre und nicht einfach nur sage, ja, ist ja klar, weil.
Wer wünscht sich, dass ich dazu jetzt nochmal was sage und nochmal erkläre, wie man das sieht, dass das jetzt isomorph da ist, eine Untergruppe ist? Ah, gut. Sie können mir das auch sagen. Ich habe das Gefühl, ich muss immer dreimal nachfragen, bis Sie sich trauen, mich zu bremsen. Bremsen Sie mich! Es ist offensichtlich nötig. Ich glaube, da sind wir uns inzwischen einig. Okay. Ich definiere jetzt eine Abbildung von G irgendwo hin. Wir sehen gleich wohin. Ruhig in die Automorphismengruppe von F von G, denn F von G ist normal in G. Jedes Gruppenelement bewirkt also per Konjugation einen Automorphismus von F von G. Wie auch immer der aussieht, der könnte langweilig sein. Aber gucken wir nochmal. F ist normal in G. Das heißt, für alle G aus G. Das ist jetzt ein Zusatz, ne? Also so ein Zusatz und eine Erklärung und Begründung und ein bisschen tralala um diesen letzten Satz hier in der Aussage. So. Für alle G aus G ist also F hoch G das gleiche wie F. Was ist das? Das ist die Menge aller Konjugierten von Elementen in F unter dem kleinen g. Ich permutiere also mit dem kleinen g durch Konjugation die Elemente von F. Und die Frage ist, ob das eine interessante Permutation ist, wo sich wirklich Elemente bewegen, oder ob das die identische Abbildung ist. Woran kann ich das erkennen? Na, in dem einen Fall zentralisiert g F, das heißt, jedes Element wird bei Konjugation auf sich selber abgebildet, in dem anderen Fall nicht.
Ich frage mal ganz kurz, das heißt, der Automorphismus gibt dann nur für Normalteiler, also nur Normalteiler?
Nö, ich habe eine abstrakte Automorphismengruppe und jetzt geht es um spezielle Automorphismen, die daher kommen, dass es oben drüber noch eine größere Gruppe gibt, aus der etwas die Untergruppe normalisiert. Also sehen Sie? Danke. In meinem Kopf ist das so klar. Man hat auf der einen Seite erstmal eine abstrakte Gruppe und die Gruppe der Automorphismen dazu. Automorphismen sind Abbildungen der Gruppe in sich selbst, die bijektiv sind und die Gruppenstruktur erhalten, also Homomorphismen sind. Und das ist ein abstraktes Konzept. Und jetzt ist die Frage, woher kann sowas kommen? So, wenn es eine konkrete Gruppe ist, dann kann man nachdenken, woher kommen Automorphismen, wie können die aussehen, bla bla bla. Denken Sie an einen Vektorraum, der ist auch eine Gruppe, eine abelsche Gruppe mit der Vektorenaddition. Wo kommen da Automorphismen her? Kann man jetzt schauen, so mit Matrizen. Ne? Also Beispiele haben wir auch. Aber das ist abstrakt. Das ist erstmal nur die Automorphismengruppe einer Gruppe mit der Verknüpfung von Abbildungen als Hintereinanderausführung. Und jetzt die Frage, wie können wir da konkrete Elemente drin finden? Und wenn ich mich jetzt auf den Standpunkt stelle, dass F einfach nur eine abstrakte Gruppe ist, dann hat F seine eigene Automorphismengruppe, so, die lebt irgendwo. Aber dadurch, dass F in dieser größeren Gruppe G lebt und darin ein Normalteiler ist, finde ich möglicherweise Automorphismen von F, indem ich gucke, was machen denn die Elemente von G? So, die wirken jetzt durch Konjugation auf F, bewirken also bijektive Abbildungen von F in sich selber, die Gruppenstruktur erhalten, also Automorphismen. Jetzt ist nur die Frage, wie interessant die sind. Da kommt gleich eine Abbildung, die schreibe ich gleich hin, die macht das noch ein bisschen klarer, denke ich. Aber wir sollten trennen zwischen, die Gruppen liegen irgendwie ineinander, nebeneinander, sonst wo, und die Gruppe ist abstrakt ein Objekt mit einer Automorphismengruppe. Und wir bringen das gleich zusammen, diese beiden. Hilft das ein bisschen?
Ja.
Hier haben wir jetzt also, dass durch Konjugation bewirkt wird, dass F auf sich selber abgebildet wird als Menge. Wir wissen aber nicht, was mit den einzelnen Elementen passiert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die werden alle fixiert oder es werden auch welche rumbewegt. Jetzt definiere ich eine Abbildung. Schreibe es nochmal hin. So bewirkt G ein Objekt. Weil Konjugation mit der Gruppenstruktur verträglich ist. Das gehört zu den ersten Sachen, die man zeigt. Und jetzt sei Alpha eine Abbildung von G nach, gucken wir gleich, für alle G aus G sei Alpha unten G die von G auf F bewirkte Permutation. So, wo landen wir? Wir haben das Element G aus G. Jetzt bilden wir mit Alpha ab, dann bekommen wir. Na, eigentlich ist das nicht gut.
die Hochalpha, wenn ich meine Abbildung so schreibe wie immer. So, G hoch Alpha ist jetzt eine Abbildung von F nach F, die so funktioniert, dass man jedes Element aus F hernimmt und mit diesem Element G konjugiert. Das heißt, für meine X aus F ist X abgebildet mit G hoch Alpha das gleiche wie, ich schreibe es aus, G minus 1 mal X mal G. Das ist erstmal nur eine Definition. Jedes Gruppenelement wird auf eine Abbildung abgebildet und hier habe ich erklärt, was die Abbildung macht. Die nimmt nämlich ein Element aus F und konjugiert es. Da lande ich wieder in F, weil F ein Normalteiler ist. Ich bekomme also wirklich eine Permutation. Bijektiv ist das, weil man offensichtlich eine Umkehrabbildung hat, indem man nämlich das Inverse von G benutzt. Und es verträgt sich mit der Gruppenstruktur, also ist es in Wirklichkeit nicht nur eine Permutation, die ich da auf F bewirke, sondern ein Gruppenautomorphismus. All diese Bilder, G hoch Alpha, sind Automorphismen von F. Das heißt, ich lande hier. Zwei Fälle. Erster Fall, G zentralisiert F. Das heißt, die von G auf F bewirkte Permutation macht hier hinten nichts. Wenn G mit F permutiert, dann mit allen Elementen aus F, also kommt hier immer das Element selber raus und jedes Element in F wird festgelassen. In dem Fall wird zwar ein Automorphismus bewirkt, aber das ist die Identität auf F, also kein interessanter Automorphismus. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach sagen, dass G isomorph zu einer Untergruppe von out F ist. Denn der einzige Automorphismus von F, der nichts tut, ist die identische Abbildung. Und wenn es viele Elemente in G gibt, die F zentralisieren und deswegen nichts machen, dann sind die nicht alle in der Automorphismengruppe repräsentiert, sondern ich sehe die nur einmal als identische Abbildung. Die wirken alle gleich. Wie kriege ich jetzt also, etwas, was wirklich in OutF drin liegt? Naja, ich benutze den Homomorphiesatz für Gruppenhomomorphismen. Dieses Alpha, was ich hier hingeschrieben habe, ist nämlich nicht einfach nur eine Abbildung, es ist ein Gruppenhomomorphismus. Man kann nachrechnen und wenn Sie wollen, ist das wieder eine Podcast-Folge, Sie müssen mir das einfach nur sagen. Ich mache das wirklich gerne. Wenn ich zwei Gruppenelemente nehme und mit Alpha abbilde, dann ist egal, ob ich zuerst Alpha nehme und dann die Automorphismen verknüpfe oder ob ich zuerst die Gruppenelemente verknüpfe und dann Alpha. Das ist egal, einfach weil hier bei der Konjugation man sieht, was bei der Hintereinanderausführung passiert. Die Abbildung Alpha ist also ein Gruppenhomomorphismus und dann sagt der Homomorphiesatz, dass dann G modulo dem Kern von Alpha isomorph zu einer Untergruppe von out F ist. Und der Kern von Alpha besteht aus genau den Elementen, die auf F die identische Abbildung machen. Das heißt, es ist der Zentralisator von F in G. Und deswegen, hier, das ist der Zentralisator von F in G, deswegen ist das isomorph zu einer Untergruppe von out F. Das heißt, man steckt diese ganze Konzeption rein hier mit der Wirkung durch Konjugation und man steckt den Homomorphiesatz für Gruppen rein. Und naja, da das bei mir innerhalb von 2 Sekunden passiert ist, war für mich die zweite Aussage klar und ich verstehe aber, dass es nicht so schnell klar ist. Hat das ein bisschen geholfen, um nochmal einzuordnen, warum das folgt? An welcher Stelle gibt es jetzt noch Fragezeichen? Ich sehe welche, aber die sind nicht konkret. Machen Sie Ihr Gesicht doch mal konkreter. Wo haben Sie noch Fragen? Ja.
Also zum Beweis von dem Satz allgemein ist nicht unbedingt der letzte Teil. Ich habe jetzt nicht so ganz gesehen, wo relevant wird, dass G auflösbar ist. Also wir haben einmal gesagt, G ist auflösbar, dann sind noch C und C quer auflösbar.
Genau, da haben wir es benutzt.
Ja, aber was machen wir mit der Auflösbarkeit von C quer?
Deswegen sind minimale Normalteile elementarische P-Gruppen, deswegen komme ich auf diese Primzahl P, sodass OP von C quer auch gleich 1 ist. Das hätte ich sonst nicht. Dann könnte es andere minimale Normalteile geben, deren Struktur ich nicht so genau verstehe und dann kriege ich nicht diese Primzahl P, mit der ich dann arbeiten kann. Ja, so habe ich es benutzt. Ja, vielen Dank für deine Frage. Was noch? Was für andere Rückfragen gibt es noch?
Weiter geht's mit, na, vielleicht ist es auch ein bisschen schön zur Entspannung, mit einem Thema, das irgendwie konkreter ist. Wir reden nämlich jetzt im Rest dieses Kapitels über die Eder-Gruppen. Die Eder-Gruppen sind eine schöne Klasse von Gruppen mit vielen Anwendungen und so. Und es ist schön anschaulich, wenn man möchte. Und
Wir haben bisher nur die EDA-Gruppen kennengelernt, die gleichzeitig zwei Gruppen sind. Und jetzt sehen wir, dass man das verallgemeinern kann und gucken dann mal, was denn da noch so los ist, wenn es nicht nur zwei Gruppen sind. Weil das Wort so oft vorkommt, möchte ich abkürzen, dass ein Element der Gruppe Ordnung 2 hat. Sprich, es ist nicht das neutrale Element, aber wenn ich es mit sich selbst verknüpfe, kommt das neutrale Element raus. Das löscht Ordnung 2. Und da das so oft kommt, möchte ich dafür jetzt einen Standardbegriff einführen aus der endlichen Gruppentheorie, nämlich das Wort Involution. Eine Involution ist ein Gruppenelement der Ordnung 2. Genau dann, wenn sie von zwei Elementen der Ordnung 2, also zwei Involutionen, erzeugt wird. Die müssen da drin liegen, sonst ergibt es keinen Sinn. Und 2 heißt, es darf zweimal die gleiche sein, das ist erlaubt. G heißt, die EDA-Gruppe, genau dann, wenn es zwei Involutionen A, B aus B gibt. Und 2 heißt nicht genau 2 verschiedene, sondern einfach nur 2, höchstens 2. Involutionen A, B aus G gibt so, dass G erzeugt wird von A und B. Ich weise deshalb auf diese Spezialfälle hin, weil bei mir eine Diedergruppe auch einfach nur Ordnung 2 haben darf. Das ist erlaubt. Und es ist auch erlaubt, dass A und B verschieden sind, aber vertauschbar, sodass da insgesamt nur eine Gruppe der Ordnung 4 rauskommt, die elementarisch ist. Das ist bei mir erlaubt. Das ist nicht überall so. Es gibt Leute, für die die EDA-Gruppen erst dann beginnen, wenn die Gruppe etwas größer und nicht mehr abelsch ist. Aber bei mir nicht. Bei mir geht das einfach mit Ordnung 2 los. Und die dürfen abelsch sein. Das ist total okay. Meistens sind sie halt nicht. Gucken wir uns Beispiele an. Und vielleicht ist danach auch ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Beispiel 5-7. So, wir kennen schon die EDA-Gruppen. Ich schreibe mal eine hin. SYN3, behaupte ich, ist eine EDA-Gruppe. Wer sagt mir denn mal zwei Involutionen, die die SYN3 erzeugen? Ja?
1, 2, 1, 3.
1, 2, 1, 3. Genau. Okay, wunderbar. Und das ist jetzt schon eine, die nicht abelsch ist. Die hat Ordnung 6. Und die, wir sehen ja, dass die beiden erzeugenden Involutionen nicht kommutieren. Also ist das definitiv eine nicht abelsche Gruppe. Was ist mit SYN4? Sind wir da jetzt gleich auf so ein Muster gestoßen, dass in Wirklichkeit alle symmetrischen Gruppen die EDA-Gruppen sind? Könnte ja sein. Was ist mit SYN4? Vielleicht sagt Ihre Intuition irgendwas. Vielleicht sagt die ja, vielleicht sagt die auch nö. Aber die Frage wirklich zu beantworten ist gar nicht so einfach, denn in der Definition steht ja, es muss irgendwie zwei so Involutionen geben, die die Gruppe erzeugen, und sagt uns nicht, wie man die findet. Das heißt, um zu zeigen, dass etwas keine Diedergruppe ist, muss man sich ja im Prinzip alle möglichen Kombinationen von Involutionen angucken und immer schauen, dass sie nicht die ganze Gruppe erzeugen. Muss ich jetzt wirklich jede Involution in der Gruppe in die Hand nehmen? Nee, ne? Ich kann es ein bisschen einschränken. Wie kann ich mir das Leben ein bisschen erleichtern? Wie kann ich erreichen, dass ich nicht wirklich jede Involution anfassen muss? Es waren nur ein paar. du hast den Kopf geschüttelt. Was denkst du?
Na, man unterscheidet, ob die Elemente fremd sind oder nicht.
Ja, da bin ich jetzt schon sehr konkret bei den symmetrischen Gruppen. Wenn ich jetzt bei einer abstrakten Gruppe bleibe und es da mache, wie kann ich mir da die Arbeit erleichtern? Na, ich kann zum Beispiel konjugierten Klassen angucken. War das die Idee? Aha. Ich schaue, wie viele konjugierten Klassen von Involutionen es gibt. Und dann versuche ich mir die ganzen Kombinationen anzugucken, aber immer nur eine Kombination pro konjugierten Klasse sozusagen. Das heißt, ich nehme die erste und nehme zwei Involutionen daraus und gucke. Und dann nehme ich eine daraus und eine aus einer anderen, falls es noch eine andere gibt. Und so weiter. Das heißt, ich gucke mir nur die Möglichkeiten an, liegen die in der gleichen oder liegen die in verschiedenen. Und dann muss ich da eben einmal alles abdecken. Aber ich muss mir nicht jede Involution einzeln in die Hand nehmen. Hier entsprechen die konjugierten Klassen den Zyklentypen. Bei der Syn 4 haben wir was für Zyklentypen für Elemente der Ordnung 2? Was muss ich mir da angucken? Ja?
Transposition und Doppeltransposition.
Genau, Transposition und Doppeltransposition. Und dann kommt gleich Asche noch mit Elementfremd und Nicht-Elementfremd. Das spielt nämlich dann auch noch eine Rolle. Okay, ich behaupte, es ist kleiner. Zeigen, gehen wir jetzt mal irgendwie diese Idee durch, dass man sich die verschiedenen konjugierten Klassen anguckt und dann die verschiedenen Möglichkeiten, was da erzeugt wird. Wie wir sehen werden, muss man auch innerhalb der konjugierten Klassen nochmal gucken. Da reicht möglicherweise nicht eine Kombination, sondern man muss nochmal schauen, unterscheiden die sich noch in irgendwelchen anderen Merkmalen, die beeinflussen, was da für eine Untergruppe erzeugt wird. Denn wie wir schon sehen, können zwei Involutionen zusammen ordentlich Spaß machen. Das ist erstmal nicht so klar, wie groß das zum Beispiel wird, was die erzeugen. Wie wir sehen werden, ist die Struktur klar, aber das kommt erst noch. So, wenn ich mir jetzt zwei Involutionen hernehme, A und B aus der Syn 4, dann gibt es für A und B folgende Möglichkeiten. Transposition oder Doppeltransposition. Bei Doppeltranspositionen, da haben wir ja dann schon alle vier Zahlen verbraucht und deswegen ist sowas wie Elementfremd oder nicht oder so überhaupt keine relevante Frage. Aber bei den Transpositionen schon. Bei den Transpositionen gibt es nämlich jetzt die Möglichkeiten, A und B könnten gleich sein. Okay, könnten sie hier hinten auch. Sie können sich bei einer Zahl überlappen oder sie sind elementfremd. Das heißt, hier gibt es drei Möglichkeiten. Und da muss man auch nochmal schauen, was da jeweils passiert. Also gehen wir das doch mal durch. Erster Fall. Achso, also es könnte eins könnte eine Transposition sein und eins eine Doppeltransposition oder zweimal Doppeltransposition oder zweimal Transposition und dann noch jeweils mit den Möglichkeiten, da haben wir jetzt was zu tun. Vielleicht kann man ja ein paar Fälle quasi gleichzeitig durchdenken und muss die nicht alle hinschreiben. Wir können zum Beispiel mit dem Fall anfangen, dass A und B gleich sind oder vertauschbar und damit werden wir dann schon einige Möglichkeiten los in diesen ganzen Fällen, quasi mehrere gleichzeitig. Wir nehmen also den Fall A und B kommutieren, da ist dann auch die Möglichkeit mit drin, dass die gleich sind. Dann kann natürlich nicht die ganze Syn 4 da rauskommen, denn wenn ich zwei Elemente habe, die eine Gruppe erzeugen und die kommutieren, dann ist die resultierende Gruppe abelsch. Die Syn 4 ist aber nicht abelsch, also geht das nicht. Und das ist wieder so ein Fall, wo das für mich total klar ist. Und wenn Sie aber sagen, nein, das ging mir so schnell, ich sehe das nicht so schnell, dann müssen Sie mich bremsen, bitte, an solchen Stellen. Und sagen, nein, nochmal. Oder... wieder. Das geht schon mal nicht. Zweiter Fall. Ja, die kommutieren nicht. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Subfälle und wir gucken mal, was jetzt noch übrig bleibt. Wenn A und B gleich sind,
ist es der erste Fall. Wenn A und B elementfremde Transpositionen sind, Adler hat darauf hingewiesen, dass elementfremd oder nicht eine Rolle spielt, und das ist genau so ein Fall. Wenn die elementfremd sind, vertauschen sie, das heißt, auch dieser Fall ist schon abgedeckt. Was ist, wenn A und B beide Doppeltranspositionen sind? Was ist dann los? Ja?
Dann liegen die beide in der V4, dann ist ihr Erzeugnis, weil das Erzeugnis von den beiden auch die V4 und das ist nicht ganz so viel.
Oder
eine Untergruppe von V4.
Genau. Das Erzeugnis von zwei Doppeltranspositionen oder von zwei der gleichen in der Syn 4 liegt in der V4 und ist deswegen auf jeden Fall eine Untergruppe davon und zu klein. Wollten Sie das auch sagen?
So ähnlich.
So ähnlich, genau. Ja, ist doch prima. 2a. A und B sind Doppeltranspositionen. Ist ein Widerspruch, sonst wäre wieder das Erzeugnis abisch. Also geht das schon mal nicht. Dann haben wir noch mehrere andere Fälle ausgeschlossen. Was ist denn überhaupt noch übrig? Also ich sehe nur noch zwei Fälle und Sie können ja gleich mal gucken, ob ich was vergessen habe. Ein Fall, den ich sehe, ist, dass A und B Transpositionen sind und nicht elementfremd und auch nicht gleich. Ungleich, nicht elementfremd, das ist ein Fall, den ich sehe. Und dann sehe ich noch den Fall, eine Doppeltransposition und eine Transposition. Da ist dann egal wie, weil das natürlich nie elementfremd ist. Das verhält sich alles gleich. Also zum Beispiel A Transposition, B Doppeltransposition. Da kann man, ja, streng genommen kann man da auch nochmal gucken. Da gibt es eine Sache, die unterschiedlich laufen kann, aber ja, komme ich gleich zu. Erstmal hier, was ist, wenn A und B Transpositionen sind, die nicht gleich sind, aber auch nicht elementfremd? Was erzeugen die denn? Ja.
Dann haben wir wieder sowas wie die Syn 3.
Genau. Da haben wir sowas wie, die Einträge sind dann sowas wie IJ und JK. Und sowas erzeugt immer eine Syn 3 oder eine dazu isomorphe Untergruppe von der Syn 4. Die ist also nicht alles. Es werden quasi, hier, genau, so kann man sich das auch überlegen. Wenn man zwei Transpositionen hat, können die ja insgesamt maximal 4 Zahlen abdecken. Wenn es jetzt noch sich überschneiden soll, können also nur maximal 3 Zahlen abgedeckt werden. Und das heißt, dass das Erzeugnis von zwei solchen Transpositionen insgesamt höchstens 3 Zahlen überhaupt bewegen kann. In sich irgendwie. Und wir haben aber ja mindestens oder genau noch eine vierte und die ist dann raus. So, das heißt, ich lande in einem Punktstabilisator und deswegen bestimmt nicht, ich kann bestimmt nicht die ganze Gruppe erzeugen. Ich schreibe das mal zu, dass es dann diese Monotypen 3 ist. Widerspruch. Das andere Argument finde ich aber auch gut. Und ich finde immer gut, wenn wir mehrere Argumente haben zum gleichen Kontext. So, und hier habe ich jetzt doch noch so eine Mini-Fallunterscheidung gesehen. Wir gucken mal, ob die wichtig ist. Denn wenn ich die Doppeltransposition B da stehen habe, dann kann es ja sein, dass die Transposition A da quasi vorkommt als eine der beiden oder halt nicht. Also man könnte sowas sagen wie 1, 2 und 1, 2, 3, 4. Oder man hat sowas wie 1, 2 und 1, 3, 2, 4. Das sind die beiden Fälle, die da auftreten können. Und jetzt starten wir drauf. Was sehen wir? Der eine ist einfacher als der andere. Vor allem gibt es bei dem einen Fall eine Möglichkeit zur Abkürzung, bei der ich gespannt bin, ob die jemand sieht. Ja,
sagen Sie das.
Richtig, genau. Die beiden kommutieren, das heißt, dann ist das Erzeugnis abisch und dann sind wir schon raus, denn die sind 4 ist es nicht. Dankeschön. Okay, was ist in diesem zweiten Fall los? Hat da jemand eine Idee? Man kann sich das Erzeugnis von A und B jetzt ja tatsächlich konkret angucken. Das sind ja konkrete Leute, mit denen wir rechnen können. Man kann aber auch strukturell argumentieren und sich dann auch vergewissern, dass es unabhängig von dem konkreten Zahlenbeispiel ist. Wo liegen nochmal alle Doppeltranspositionen in der Syn 4? Wo finde ich die alle? Wo liegen die?
In der Alt 4, oder?
In der Alt 4, genau. Und wo noch? Noch ein bisschen spezieller?
Die kleinische Fiederergruppe.
Genau. Das hier liegt auf jeden Fall in der V4. Und das ist ein Zweinormalteiler von Sym 4. Wenn ich innerhalb eines Zweinormalteilers bin und dann noch ins Erzeugnis mit reinnehme, ein Element der Ordnung 2, was weiß ich dann über die Gruppe, die erzeugt wird? Über die Ordnung der Gruppe, die erzeugt wird. Also das Erzeugnis von A und B liegt doch in diesem letzten Fall im Erzeugnis von A mit der V4. Das ist ein Zweinormalteiler. Jetzt nehme ich da noch was mit dazu. Das ist aber auch ein Zwei-Element. Was weiß ich über diese Gruppe?
Das ist eine
Zweigruppe, genau. Wir hatten im P-Gruppenkapitel hatten wir so ein Lemma, das so ähnlich aussah. P-Normalteiler und P-Gruppe, das Produkt ist eine P-Untergruppe. Und das ist jetzt zwar hier kein Produkt, sondern wir arbeiten mit Erzeugnissen, aber die Argumentation ist genau die gleiche. Denn das hier ist ja nichts anderes als das Produkt des Erzeugnisses von A mit der V4, weil es ein Normalteiler ist. Man kann es einfach umschreiben und dann kann man das Lemma anwenden und das ist gerade in meinem Kopf passiert. Und dann sieht man, dass es eine Zweigruppe ist. Und das ist natürlich nicht die ganze Sym 4. So kann man sich überlegen, dass die Sym 4 keine ideale Gruppe ist. Das war jetzt ein bisschen aufwendig, weil wir das so kleinteilig gemacht haben, aber es war vielleicht nicht schlecht, um nochmal Sachen zu wiederholen. Auch beim Rechnen in der Sym 4 und so ein paar Argumente. Und ich könnte auch ganz anders rangehen und anschaulich argumentieren. Denn man kann sich die ideale Gruppen vorstellen als Symmetriegruppen von regelmäßigen Vielecken. Die Sym 3 ist nichts anderes als die Symmetriegruppe von einem regelmäßigen Dreieck. Und wenn man das jetzt bei der Sym 4 versucht, dann merkt man, was wäre das entsprechende Viereck? Naja, wahrscheinlich ein Quadrat. Die Sym 4 ist aber zu groß, um die Symmetriegruppe eines Quadrats zu sein. In der Sym 4 gibt es Permutationen, die ich nicht als Symmetrie des Quadrats interpretieren kann. Die machen das Quadrat kaputt. Die ist also quasi zu groß. Die passende Diedergruppe dazu, also die Symmetriegruppe des Quadrats, finden wir innerhalb der Sym 4, aber als echte Untergruppe. Und die Struktur davon ist D8. Man nimmt also einfach eine 2-Sylder-Untergruppe von der Sym 4 und dann kriegt man eine D8, eine Diedergruppe der Ordnung 8, eine wunderschöne Symmetriegruppe des Quadrats. Dann kann ich weitergehen und kann mir ein regelmäßiges Fünfeck angucken und kriege eine Symmetriegruppe der Ordnung 10 mit der Struktur einer Diedergruppe. Und all diese Symmetriegruppen sind die Diedergruppen auf natürliche Weise. Ich kann die nämlich immer erzeugen mit zwei unterschiedlichen Spiegelungen. Gehen vielleicht nicht immer alle, die ich da so auswählen könnte, aber man kann die immer mit zwei Spiegelungen erzeugen. Und wir werden uns gleich überlegen, nach der Pause, ein bisschen allgemeiner, wie das aussieht mit der Struktur von die Diedergruppen und wie man die noch sich vorstellen kann. Denn wenn man einfach nur hat, zwei Elemente der Ordnung 2 und deren Erzeugnis, dann sieht es erstmal ziemlich wild und unstrukturiert aus, weil man sich vielleicht nicht vorstellen kann, was die erzeugen, was für Elementordnungen sind möglich, ist da irgendwas kommutativ oder nicht und erstmal sieht man da keine Struktur. Wenn ich Sie jetzt zum Beispiel fragen würde, ob die Edergruppen nilpotent sind oder auflösbar oder irgendwas, wo soll man da anfangen? Aber wir beweisen gleich ein Strukturresultat, das so ein bisschen klärt, wie eine Diedergruppe grob aussieht und das räumt die Lage auf. Und dann können wir da mehr drüber sagen. So ist der Plan. Nach der Pause, oder? Wer möchte jetzt eine Pause machen? Ja? Okay. Dann machen wir jetzt eine Pause und zwar schlage ich vor, dann muss ich sie jetzt auch nochmal angucken, wie lang die sein soll. Ich denke, wir brauchen mindestens 10 Minuten. Wer möchte um 20 vor wieder anfangen? Ja? Wer möchte um 15 vor wieder anfangen? Okay, die Leute wollen eine kurze Pause haben. 20 vor, einmal tief durchatmen. Bis gleich.